ARD. Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Friedrichsberg. Friedrichsberg, du musst die Charlotte schön klein hacken.
Oh, aber gerne. Wie war sie denn im Ursprung? Als 80, 90, 60, 90 und jetzt?
Für das Wildschwein-Ragout.
Moment, mein lieber Straten, so war das nicht ausgemacht.
Was?
Ich war zum Essen eingeladen, nicht zum Kochen. Bei erstem bin ich Spezialist, bei zweiterem schaue ich aus der Entfernung gerne zu.
Entschuldigt, aber machen wir nur Ragout?
Nicht nur, auch Bäckchen.
Vom Wildschwein?
Eine Köstlichkeit.
Woher hast du das Tier denn?
Von einem Kumpel, der hat eine Jagd in der Eifel. Und das hier hat er vom letzten Wochenende über. Oh.
Ein Hobby braucht der Mensch. Wie wär's denn mal mit einem Schlückchen vom Kopfwein?
Oh ja, warte mal eben, da muss ich...
Danke.
Hier habe ich... versuch mal.
Mmh. Hm? Oh, ist ein aschgrauer Schräghang. Hm? Echt speziell. Ziemlich lieblich.
Ja, lang.
Oh, ich würde sagen, der ist noch nicht abgehangen. Nee.
Banause bleibt Banause. Ich habe die Flasche von dem ausgezeichneten französischen Weinlädchen an der Ecke.
Genau, lieber Dahl. Die Buddel ist von Franzmann. Aber der Wein ist ein klasse Tütenwein von Aldi.
Was?
Und der Weinfrütze füllt einfach um.
Alfons Friedrichsberg?
Ach, wie einen die Wildsau anstiert. Das erinnert mich an die Geschichte mit diesem Tierungetüm, was seit 2 Wochen im Heimatmuseum steht.
Tierungetüm?
Na, den wilden Knochenmix. Über den diese Schulklasse samt überambitionierter Referendarin im tiefsten Wald gestolpert ist.
Tod unter Gurken. Kriminalgrotesken von Kai Magnus Ding. Folge 2. Feingemetzeltes.
Die im Heimatmuseum mutmaßen, dass es sich um ein uraltes Totenritual handelt. So ein Schwachsinn.
Was ist denn deine These, Friedrichsberg?
Nehmen wir doch mal die Bestandteile. Da haben wir erstmal den Rumpf einer ausgewachsenen Kuh. Dann die Läufe von einem Reh mit dem Pfoten vom Schäferhund. Hübsch grauslich das Ganze.
Und was haben Sie als Kopf genommen?
Ja, letztens ist doch Opa Heinrich beerdigt worden. Der hatte so eine entsetzlich hässliche Visage.
Was, die haben da den Kopf eines Toten draufgesetzt?
Wer scharf auf Friedhofsbuddelei ist?
Friedrichsberg.
Nein, es war nur der Schädel eines ausgewachsenen Wildschweins. Und darauf haben sie doch ein Hirschgeweih gesetzt.
Gittigitt.
Wisst ihr, an was mich diese Aktion erinnert? An die Sache mit den falsch zusammengebauten Leichen.
Das war ziemlich makaber.
Ich will's gar nicht hören.
Dick hockte der Nebel über dem See und auf den beiden zusammengestückelten Leichen auf der Parkbank, die aus toten Augen hinaus auf den See starrten. Oder genauer genommen, eben nicht auf den See starrten.
Denn bei genauerer Betrachtung musste man feststellen, dass bei den Toten physiognomisch einiges nicht zusammenpasste.
So befand sich der linke Arm an der rechten Körperhälfte des Mannes und der rechte an der linken. Die linke Hand wiederum war am rechten Arm und die rechte am linken. Und auch die Beine waren vertauscht. Das Auffälligste allerdings war, dass der Kopf verkehrt herum auf dem Rumpf saß. Das heißt, der Körper saß korrekt auf der Bank, aber der Kopf blickte wieder natürlich nach hinten.
Das Gleiche bei der Frau. Das ist eine entsetzliche Vorstellung.
Dieses makabre Arrangement entdeckten Herrchen und Hund. Der Hund bellte, das Herrchen erstarrte daneben, angesichts der Leicheninszenierung die Beherrschung über seine Körperflüssigkeiten verlierend, in seiner selbstbereiteten Pfütze.
Dieser Leichenfund ist für die Presse natürlich ein gefundenes Fressen. Ein augenscheinlich irrer Mörder, der seine Opfer nicht nur tötet, sondern sie auseinandernimmt. Und danach wieder falsch zusammensetzt und, als wäre das nicht schon genug, sie an einem öffentlichen Platz drapiert. Ja, aber wirklich neue Erkenntnisse gibt es nicht.
Auch nicht, als weitere Leichenpuzzle aufgefunden wurden.
Nach einer Vorstellung vor dem Opernhaus, an einem Tisch in einem Ausflugslokal, im Schwimmbad auf dem 1-Meter-Brett. Man möchte sich das Geschrei bei der Entdeckung des Toten gar nicht vorstellen.
Schloss Alfons Friedrichsberg, seines Zeichens schwergewichtiger Rentner und Amateurkriminologe, während er noch im Bademantel an seinem Küchentisch saß und die Tageszeitung zusammenfaltete, weil es an der Wohnungstüre klingelte.
Na, bin ich zu früh?
Kommt immer drauf an, für was.
Ich meine nur, so wie es aussieht, hast du noch nicht die Zeit gefunden, dich in einen besuchsgerechten Zustand zu bringen.
Normalerweise melden sich Menschen auch mit einem kurzen Anruf an, statt einfach so reinzuschnallen.
Sie haben schon wieder eine Leiche gefunden.
Ja, schon gelesen. Eine ältere Dame, tot, bei Kaffee und Bienenstich.
Schöner Tod. Und wieder Arme, Hände, Beine, Füße und Kopf vertauscht angebracht.
Was unser Leichenbastard da seit Wochen treibt, erscheint völlig wahllos. Seine Opfer sind jung, alt, männlich, weiblich, dumm, klug, dick, dünn, nirgendwo auch nur der kleinste Ansatz einer Gemeinsamkeit.
Nach dem, was wir wissen, kannte kein Opfer das andere. Stimmt. Es gibt keine gemeinsamen sozialen Bezugspunkte. Ja. Sie hatten auch nicht geschäftlich oder beruflich miteinander zu tun und so weiter und so fort. Die Polizei hat das doch alles kontrolliert und überprüft.
Hat sie.
Das heißt, du weißt wieder mal genaueres.
Friedrichsberg gluckste auf und paffte an seiner Zigarre.
Ich habe meinem alten Freund Hauptkommissar Heidenreich von der Mordkommission getroffen.
Ja und?
Ja, ja, nichts. Das ist es ja. Die tappen alle komplett im Dunkeln und verzweifeln vor sich hin. Für das Verschwinden und die Ermordung der Leute gibt es noch nicht mal Zeugen. Aber der Hauptkommissar hat mir aber doch einen kleinen Hinweis gegeben, den die Ermittlungsbehörden bisher nicht in der Öffentlichkeit ventiliert haben. Die Opfer wohnen mehr oder minder alle im selben Stadtteil.
Wie?
Für die Schwerhörigen, alle zusammengebastelten Leichen wohnten im selben Stadtteil oder in der Nähe von eben diesem.
Ja, aber das ist es doch.
Immer hübsch langsam mit den jungen Pferden. Die Polizei hat darüber hinaus allerdings keinen weiteren Hinweis gefunden.
Danach müssen wir suchen.
Nicht wir, die Bullen.
Ja, und in der Zwischenzeit essen wir was Leckeres. Oh, oh. Meine Frau hat nämlich gekocht. Du bist heute Mittag eingeladen. Oh. Wir haben aus der Schweiz ein wunderbares Rezept für Zürcher Geschnetzeltes mitgebracht.
Ich höre doch so schlecht. Gemetzeltes?
Geschnetzeltes.
Ob so oder so, passt ja zur Geschichte.
Beim Mittagessen reifte in Friedrichsberg die Idee zu einer kleinen Feldstudie. Also plante der dicke Alfons seinen Verdauungsspaziergang mit einer kleinen Runde im Viertel der Mordopfer zu verbinden.
Viele der Toten haben sicher in dem Supermarkt hier eingekauft. Ist schließlich der einzige weit und breit. Und einige haben auch sicher die Tankstelle da benutzt. Aber nicht alle hatten ein Auto oder eine anders geartete Benzinschleuder. Vielleicht sollte ich es erstmal beim Bäcker versuchen.
Doch die Bäckerei entpuppte sich beim Betreten als kleiner Verkaufsraum ohne angeschlossene Backstube. Die angegraute Verkäuferin hinter dem Tresen gab Friedrichsberg bereitwillig Auskunft, konnte aber nichts Erhellendes beitragen. Und zu allem Überfluss schnitt sie sich auch noch beim Eintüten eines Plunderstückchens für Friedrichsberg an der Brötchentüte. Als sie sah, wie ein kleiner Blutstropfen aus ihrem Finger quoll, brach sie augenblicklich ohnmächtig hinter ihrem Verkaufstresen zusammen. Friedrichsberg musste erste Hilfe leisten.
Die kommt wohl als Mörderin nicht in Frage. Wer schon bei einem Tröpfchen Blut umkippt, der bastelt nicht an Leichen rum.
In einem Kurzschluss dachte Friedrichsberg, es anschließend beim Metzger versuchen zu müssen.
Das könnte doch sein. Es ist ein Mördermetzger. Rachemotiv? Untreue Kundschaft wandert ab zum Supermarkt. Bei dem fällt's auch nicht auf. Die richtigen Werkzeuge hat er schon mal da. Und der ein oder andere Fleischbrocken mehr im Kühlhaus fällt auch kaum auf.
Die Metzgersgattin guckte wie ein rohes Stück Fleisch aus ihrer Kittelschürze, als Friedrichsberg sie nach den Toten befragte.
Kenn die nicht, war nur Kundschaft, seltsame Leute. Tja, sucht man sich ja auch nicht aus, so eine Kundschaft.
Geredet haben Sie nicht mit denen?
Doch, Wetter, Krankheiten, das Übliche. Gibt Tage, da kannst du sie alle durch den Fleischwolf drehen.
Was final wäre.
Ja, da wäre mal Ruhe. Was die immer all für Wünsche haben.
Aber umgebracht hat ihr Mann noch niemanden.
Was wollen Sie denn damit sagen? Sagen Sie mal, haben Sie einen Vogel?
Nein.
Sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen. Mein Mann hat noch nie nicht irgendwen umgebracht. Das wüsste ich doch.
Er würde seine Leichen schnell loswerden. In der Blutwurst, im Presskopf, in der Sülze.
Sülze, das schmeckt man doch raus.
Kommt drauf an, wie man würzt.
Reise, raus geht's.
Auf dem Rückweg zu seinem Auto kam Friedrichsberg an einer hübschen Buchhandlung vorbei. Vor dem Schaufenster blieb er stehen.
Vielleicht haben die Toten ja einfach nur die falschen Bücher gelesen.
Der Dicke verschränkte die Arme auf dem Rücken und betrachtete sich den Laden etwas genauer.
Buchhandlung am Markt. Inhaber Lorenz Fischer.
Unter dem freundlichen Dreiklang der Ladenglocke trat er ein und stand mit einem Schritt in einem Irrgarten ausgebundener Literatur. Die Regalwände bis zur hohen Decke waren voller Bücher und wo sich dazwischen kleine Flächen auftaten, standen säuberlich sortierte und akkurat gestapelte Büchertürme.
Keine Frage, das hier ist kein Büchersupermarkt, sondern ein literarischer Feinkostladen.
Sie wünschen?
Wenn Sie nichts dagegen haben, schaue ich mich ein bisschen um und wenn ich eine Frage habe, komme ich auf Sie zurück.
Suchen Sie etwas Bestimmtes?
Das kann man so oder so sehen, aber fangen wir mit dem Einfachsten an. Ich suche etwas Lesbares.
In welche Richtung soll es denn gehen? Sachbuch? Lyrik? Belletristik? Autobiografisches?
Vielleicht einen spannenden Krimi?
Die vier Regale um Sie herum sind voller Krimis. Sie müssen sich schon etwas genauer fassen.
Who done it?
Bitte?
Ich interessiere mich dafür, wer was getan hat.
Wer was getan hat?
Naja, einer, der Leute umbringt, seine Toten auseinandernimmt und wieder falsch zusammensetzt und sie dann wie Kunstwerke öffentlich ausstellt.
Der Dicke machte eine raumgreifende Geste und fegte dabei zwei Bücher von einem der abgezirkelten Bücherstapel.
Passen Sie doch auf.
Moment, kein Problem, das haben wir gleich wieder.
Dabei bückte sich Friedrichsberg und stieß, ehe er noch nach den beiden heruntergefallenen Büchern greifen konnte, mit seinem mächtigen Gesäß einen weiteren Bücherstapel in seinem Rücken um.
Verzeihen Sie, es tut mir leid.
Lassen Sie bitte alles liegen, bevor Sie hier noch mehr umwerfen.
Das kann ja mal passieren.
Ja, ja, mal.
Alfons Friedrichsberg wollte jetzt wenigstens die beiden Bücher, die er gerade aufgehoben hatte, ordentlich auf ihren Stapel zurücklegen. Doch er zielte nicht genau genug, ihm mangelte es auch ansonsten ein wenig an Geschicklichkeit, sodass der Turm, auf den er die beiden Bücher abgelegt hatte, sogleich ins Wanken geriet. Der Impuls, den Turm durch einen beherzten Griff zu stabilisieren, erwies sich augenblicklich als Bärendienst. Denn nun stürzte nicht nur der Turm ein, sondern es kippte gleich der ganze Tisch mit um.
Sie Idiot!
Na. Heißt es nicht immer, der Kunde ist König?
Solche Könige gehören unter das Beil.
Oh, bleibt zu hoffen, dass Sie das nur als Anspielung auf die Französische Revolution gemeint haben.
Leider kann man sich nicht aussuchen, an wen man seine Bücher verkauft.
Was das denn?
Seine Kinder würde man ja auch nicht jedem x-beliebigen, dahergelaufenen Passanten überlassen. Wer sich eines Buches annimmt, übernimmt damit doch auch eine Verantwortung. Aber wie Sie hier alle schon reinstampfen mit Ihrem Straßendreck an den Schuhen. Und Gott behüte, es regnet. Dann tropfen Sie den ganzen Laden mit Ihren Schirmen voll und hinterlassen Wasserpfützen, wo Sie stehen. Doch das Schlimmste, Ihre Unachtsamkeit. Dafür sind Sie heute ja das beste Beispiel. Und wenn Sie mit Ihren stumpfen Leibern hier nicht gleich den ganzen Laden in Schutt und Asche legen, dann schieben Sie so roh und ungestüm die Bücher in die Lücken zurück, dass die Umschläge einreißen und die Seiten umknicken. Wenn Sie überhaupt die richtigen Lücken wiederfinden und nicht die Bücher einfach willkürlich in die Regale zurückstopfen, bis die ganze Ordnung hier komplett über den Haufen geworfen ist. Das schaue ich mir jetzt schon so viele Jahre hilflos an. Aber irgendwann ist für jeden eine Grenze erreicht.
Ja.
Und diese haben Sie gerade mit Ihrem fetten Arsch mehr als einmal übertreten.
Also ich muss doch sehr bitten.
Die Zeit des Bittens ist hier leider schon lange vorbei.
Zum Nachdruck seiner Worte hatte der so unscheinbare wie graue Buchhändler einen alten Revolver aus der Schublade gezogen und richtete ihn nun mit gespanntem Hahn auf den großen, dicken, älteren Herrn mit weißem Haarkranz und Schnurrbart, der gerade seine fingerfleckige Brille auf der Nase zurechtschob.
Jetzt werden Sie theatralisch.
Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt für dumme Sprüche ist.
Die anderen haben Sie doch auch nicht erschossen. Macht viel zu viel Schmutz. Stellen Sie sich doch nur die ganzen blutbesudelten Bücher vor, wenn Sie hier meinen kostbaren Körpersaft mittels einer unbedachten Fingerkrümmung über den Raum verteilen.
Das wäre in der Tat schrecklich.
Wie um seine Worte zu unterstreichen, fingerte Friedrichsberg jetzt noch eine Zigarre und ein Streichholzbriefchen aus seiner Manteltasche.
Sie wollen mich zerstören.
Ah, so wie Sie die anderen Menschen zerstört haben? Wobei zerstört nicht ganz das richtige Wort ist. Zersägt, zerstückelt, zerlegt.
Aber ich habe mich doch nur verteidigt gegen solche wie Sie.
Was durchaus Ihr gutes Recht ist. Aber die meisten Menschen vor Ihnen haben sich damit begnügt, unliebsame Kundschaft einfach aus dem Laden zu werfen. Sie haben sie nicht gleich umgebracht, nur weil sie ein bisschen Chaos gestiftet
Dieses
haben.
Dieses Chaos ist für mich die Hölle.
Die Hölle. Das ist doch auch nur ein sehr warmer Ort mit interessanten Leuten.
Sie nehmen mich nicht ernst. Ich habe die doch nur so behandelt wie die meine Bücher. Ich habe sie auch ein bisschen in Unordnung gebracht. Und dann habe ich sie auch einfach irgendwo abgestellt. Nur so werden die anderen es irgendwann lernen. Jedes Ding hat seinen Platz.
Das ist aber doch ein bisschen radikal.
Es muss aber sein. Ein bisschen Vorsicht, Umsicht, Rücksicht ist doch nicht zu viel verlangt.
Da muss ich Ihnen ausnahmsweise recht geben.
Was?
Fischer schaute Friedrichsberg fassungslos an. Dann erhob er sich langsam von seinem Stuhl hinter dem Tresen. Wie in Trance wankte er zur Ladentür, den Revolver immer auf Friedrichsberg gerichtet.
Sie haben es verstanden.
Noch einmal tönte der Dreiklang der Ladenglocke wohlig durch die Buchhandlung. Draußen auf der Straße drehte sich Lorenz Fischer kurz um und starrte durch die Schaufensterscheibe zu Alfons Friedrichsberg zurück.
Schauen Sie.
Dann
Puh.
Schob er sich den Revolver in den Mund und drückte ab.
Ordnung ist das halbe Leben. Aber eben nur das halbe.
Friedrichsberg ging zur Ladentüre und hing das Schild vorübergehend geschlossen hinein, wobei er mit seinem Kugelschreiber noch wegen Tod darüber schrieb. Dann wählte er die Nummer von Hauptkommissar Heidenreich und verließ endlich die Buchhandlung.
Oh, jetzt habe ich aber Appetit bekommen.
Als er am Gasthaus beim Heinrich vorbeikam, fiel sein Blick auf die Tafel mit den Tagesgerichten.
Fein gemetzeltes.
Friedrichsberg musste grinsen.
Tja, manchmal kommt man am Metzeln einfach nicht vorbei.
Das bringt mich zurück zu unserem Tierungetüm aus dem Heimatmuseum.
Für mich besteht da ein ganz klarer Zusammenhang mit Ansgar Kohlenbecks Tod da.
Schrauben-Kohlenbeck ist tot?
Mausetot.
Oh, Schrauben-Kohlenbeck? Sagt mir nichts.
In erster Linie war das mal ein Quadrat-Arschloch, lieber Straten. Ja. Im Nebenfach Wirtschaftsheini, dazu Politikpfeife. Hm. Der Typ war schon als Kind unerträglich, deswegen hat er zu Schulzeiten auch immer tüchtig aufs Maul bekommen.
Doch was nicht tötet, härtet ab, denn fortan ist er über Leichen gegangen.
Investor, Berater, Heuschrecke. Schrumpf für sein Portemonnaie, ein paar Firmen so lange gesund, bis die freiwillig bankrott gehen. Einschließlich die seines Vaters.
Das ewige Wechselspiel von Politik und Wirtschaft. Wirklich durchschauen kann man das nicht. Nur eins steht immer schon vorher fest. Die Suppe auslöffeln muss der kleine Angestellte.
Ach komm, hör auf, du klingst doch schon wie mein SPD-Ortsgruppenchef.
Vor allen Dingen aber können diese Zusammenhänge für den einen oder anderen Beteiligten tödlich enden.
Ja, fast so wie bei dieser ominösen Zuggeschichte.
Da muss ich dir recht geben.
Eigentlich war das alles eine unglaubliche Sache. Der Zug ratterte über vereiste Gleise, vor den Fenstern rauschte eine weiße Landschaft vorbei.
Es hat doch erst gestern Abend zu schneien begonnen.
Doch am Morgen, als Alfons Friedrichsberg noch verschlafen aus dem Fenster geschaut hatte, lag alles schon unter einer dicken weißen Decke.
Ach, was soll's? Ist schließlich Januar.
Überraschenderweise hatte sein Zug nach Hamburg nur eine Viertelstunde Verspätung.
Dort werde ich meinen Freunden ein paar Tage auf die Nerven gehen.
Der Dicke hatte es sich an einem Zweiertisch im Großraumwagen bequem gemacht und so verbrachte er eine ziemlich ereignislose Reise. Der Zug erreichte einen weiteren Zwischenhalt.
Münster.
Friedrichsberg schaute zum Fenster hinaus. Dick eingepackte Menschen liefen hektisch Zügen hinterher. Es war ein großes Aus- und Einsteigen. Manche rauchten, viele starrten in ihre Mobilfunkgeräte.
Ist da noch frei?
Friedrichsberg schaute auf. Im Gang neben ihm stand eine knapp 1,80 Meter große Blonde im Trenchcoat mit einem ausladenden Hut auf dem Kopf und einer Sonnenbrille auf der Nase.
Sieht aus, als wäre sie dem Anfang eines Philip Marlowe-Romans entsprungen.
Was nun?
Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Der am Tisch ist noch frei.
Die Blonde setzte sich.
Die Blonde liest nicht, sie telefoniert nicht, sie tippt nichts in ihr Handy. Sie sitzt einfach nur da.
Liebe Fahrgäste, wir erreichen nun Osnabrück Hauptbahnhof mit einer Verspätung von 18 Minuten. Ob von hier überhaupt Züge weiterfahren, ist mir leider nicht bekannt. Bitte achten Sie um Gottes Willen auf die Lautsprecherdurchsagen. Vor Anschluss Connections, please listen to the Lautsprecheransagen. Das ist die einzige Chance. Weitere Informationen finden Sie ansonsten in unserem Faltblatt Ihr Reiseplan. Der Wagen mit dem Bordbistro ist leider schon in Münster Hauptbahnhof abgekoppelt worden und zurück nach Hamm gefahren. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. So, wo ist der Ausknopf?
Ein Blick aus dem Fenster. Dick eingepackte Menschen liefen hektisch Zügen hinterher. Es war ein großes Aus- und Einsteigen. Manche rauchten. Viele starrten in ihre Mobilfunkgeräte. Und die Blonde blieb sitzen. Dann beugte sie sich plötzlich zu Friedrichsberg und hauchte.
Ich glaube, Ihnen kann ich es sagen. Ich bin einer großen Verschwörung auf der Spur.
Verzeihung?
Ich habe gesagt, dass ich einer großen Verschwörung auf der Spur bin.
Ja, das habe ich schon verstanden. Also akustisch.
Es geht um eine internationale Verschwörung. Das ist eine ganz große Sache. Wenn die Bombe hochgeht, können einige einpacken. Ich habe davon durch Zufall erfahren.
Durch Zufall?
Ja. Und jetzt bin ich einem Geheimbund auf der Spur. Das Ganze reicht bis in höchste Berliner Kreise, sogar bis nach Russland. Amerika. Ich sage nur Bilderberg und Adam Weishaupt und 23.
So. Mhm.
Sie verstehen?
Nein. Friedrichsberg zog eine Augenbraue hoch.
Sie glauben mir nicht. Ich kann Ihnen das nicht verübeln. Ich würde mir wahrscheinlich auch nicht glauben. In meinem Aktenkoffer hier befindet sich brisantes und belastendes Material. Da sind einige hinterher. Also hinter mir und hinter diesem Koffer. Ich muss mich vorsehen, mich geduckt halten und aus der Deckung angreifen. Mhm. Sonst haben sie mich. Ich befinde mich in permanenter Lebensgefahr.
Friedrichsberg grinste. Die Blonde ließ die Mundwinkel hängen.
Ich dachte, Sie sind seriös. Ich dachte, mit Ihnen könnte ich reden. Sie würden mich für voll nehmen.
Gut. Nehmen wir mal an, ich nehme Sie ernst. Warum erzählen Sie mir das alles?
Irgendeinem muss ich es doch sagen.
Sie machte eine theatralische Pause und schaute sich in dem Abteil um.
Ich habe die Befürchtung, dass ich diese Zugfahrt nicht überleben werde.
Ah. Und warum nicht? Haben Sie vorhin einen schlechten Kaffee am Automaten gezogen? Oder im Bordbistro das Tagesgericht gewählt? Oder woran machen Sie Ihre Befürchtung fest?
Sie schüttelte den Kopf und nickte zu einem Rucksacktouristen schräg gegenüber.
Sehen Sie den da?
Den jungen Kerl mit den Stöpseln im Ohr? Mhm. Ja, den sehe ich. Wieso?
Der ist von der Russenmafia. Der ist schon seit meinem Hotel hinter mir her. Und der da?
Sie wies auf einen rasterzöpfigen Typen ein paar Sitze weiter.
Der da beobachtet mich die ganze Zeit. Ich denke, den haben die Amis geschickt.
Und warum sollten die alle hinter Ihnen her sein?
Ich muss vorsichtig sein, sehr vorsichtig sein. Die sind überall, die hören alles mit. Alles ist verwanzt. Die haben ihre Ohren überall. Ich kann und darf auch Ihnen nicht zu viel erzählen. Aber es geht um Abhörskandale, Aktienmanipulation im großen Stil, Doping, Cyberwar, Terrornetzwerke, einem neu angelegten Regierungsbunker unter ganz Brandenburg. Ähnlich wie früher dem an der A.
Na sicher, wie dem an der A.
Ja, mindestens. Da wird das ganz große Rad gedreht. Aber. Und wir sind mittendrin und können nichts ändern. Aber ich bin einen Schritt weiter. Doch, ich habe nämlich aufgepasst und werde da was gegen unternehmen. Okay. Deshalb habe ich Material gesammelt und das habe ich hier alles bei mir in meinem Koffer. Ich werde nachher in Hamburg einen Kontaktmann treffen und mit dem fahre ich nach Berlin. Ich gehe mit meinem Wissen gleich bis zur Kanzlerin.
Na sicher.
Ja! Da muss doch etwas zu machen sein. Wir können doch nicht tatenlos zusehen.
Friedrichsberg hörte geduldig zu, auch wenn er ein kleines Stirnrunzeln nicht verbergen konnte.
Die Blonde hat so richtig einen an der Klatsche. Psst.
Beim nächsten Halt muss ich ganz kurz raus. Bitte. Kontaktleute treffen. Die haben wichtige Informationen für mich, die mir noch fehlen. Ja. Bitte, behalten Sie mich im Auge. Im Notfall brauche ich Zeugen.
Friedrichsberg hatte nur genickt. Und die Blonde redete weiter über internationale Verschwörungen, Verwicklungen, Spionage, Gefahr, Bedrohung, derlei.
Liebe Fahrgäste, der ICE nach Hamburg hat jetzt mittlerweile eine Verspätung von... da sind wir jetzt schon... Naja, egal. Leider sind wir sehr langsam unterwegs. Aber links sehen Sie die A1, da stehen die Autos. Also freuen Sie sich, dass wir überhaupt fahren. Ja, wir erreichen nun, sag mal, wo sind wir? Scheiße, Bremen Hauptbahnhof. Wenn Sie noch wohin wollen, fragen Sie bitte Ihren Nachbarn oder hören Sie um Gottes Willen auf die Lautsprecher durchsagen oder auf wen auch immer. Weitere Informationen finden Sie in unserem Fallplan, Ihr Reiseplan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. So, ich gehe noch raus.
Der Zug hielt und die Blonde nickte Friedrichsberg zu.
Bin gleich wieder da.
Und schon war sie verschwunden. Friedrichsberg schaute aus dem Fenster und er sah die Blonde im Trenchcoat mit ihrem übergroßen Hut und der Sonnenbrille.
Von wegen Kontakt, Leute.
Die Blonde stand nur da und rauchte.
Eine Spinnerin.
Sie hielt ihren Aktenkoffer mit der linken Hand fest umklammert.
Die ist bestimmt gleich verschwunden. Hat sich mit mir, altem Sack, ihre seltsamen Scherze erlaubt und macht sich dann einen schönen Abend zu Hause.
Aber da sollte sich Friedrichsberg irren. Es ertönte das Signal zur Weiterfahrt. Sie trat die angerauchte Zigarette auf dem Boden aus, stieg in den Zug und hängte ihren Trenchcoat an den Kleiderhaken am Fenster neben sich. Indem sie sich setzte, zog sie eine Visitenkarte hervor.
Hier, wenn mir etwas passieren sollte, und das wird es, dann rufen Sie da an.
Rechtsanwalt Dr. Siegfried Burgholder. Mhm.
Rufen Sie sofort dort an. Der Mann weiß über alles Bescheid. Der gesamte Inhalt meines Aktenkoffers befindet sich als Kopie in einem Tresor in seinem Büro. Und dazu noch in einem Bankschließfach in Bad Münstereifel.
Bad Münstereifel? Mhm. Entschuldigen Sie die Nachfrage, aber wieso denn ausgerechnet in Bad Münstereifel?
Ganz einfach, da kommt doch keiner drauf.
Auch wieder wahr.
Wissen Sie, ich bin nirgendwo mehr sicher.
Ja, das leuchtet ein.
Ja.
Friedrichsberg ließ die Visitenkarte des Anwalts in der linken Außentasche seines Mantels verschwinden. Der Rest der Fahrt verlief ruhig.
Sehr verehrte Fahrgäste, der ICE nach Hamburg hat mittlerweile eine Verspätung von 24 Minuten. Aber keine Ahnung, ob wir überhaupt den nächsten Halt erreichen werden. Aufgrund mangelnder Internetverbindung kann ich noch weniger als sonst zu Ihren weiteren Anschlüssen sagen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Reiseplan Ihr Faltblatt. Andersrum. Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
Doch der Zug erreichte tatsächlich noch den Bahnhof Hamburg-Harburg.
Zwar mit 45 Minuten Verspätung, aber immerhin. Thank you for choosing Deutsche Bahn.
Wie bitte?
Der Zug hielt kurz. Die Türen öffneten sich, schlossen sich. Der Zug fuhr weiter.
Ich gehe noch mal schnell zur Toilette.
Wir sind in 5 Minuten da.
Bin gleich wieder zurück.
Na dann.
Und so. Sehr verehrte Fahrgäste, der ICE erreicht mit einer Verspätung von nur 50 Minuten Hamburg Hauptbahnhof. Immerhin sind wir angekommen und wohl keiner mehr mitgerechnet. Weitere Informationen finden Sie in unserem Faltblatt. Faltblatt. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Gute Nacht.
Der Zug fuhr in den Hamburger Hauptbahnhof ein. Der Zugführer fügte seiner Durchsage noch an, dass bitte alle auszusteigen hätten, da der Zielbahnhof erreicht sei.
Die Blonde ist nicht zurück.
Friedrichsberg hatte sich schon seinen Mantel angezogen und seinen Koffer geschnappt. Sämtliche Fahrgäste des Großraumabteils standen schon im Gang, rafften ihr Gepäck zusammen und strebten zu den Türen.
Na, wo bleibt denn die Blonde jetzt? Und der Koffer steht auch noch hier. Wenn der Inhalt so brisant ist, wird sie den doch unter keinen Umständen hier zurücklassen. Ach, es ist wahrscheinlich alles nur ein blöder Scherz, wie ich schon dachte. Was mache ich mir überhaupt für Gedanken? Wenn es kein Scherz ist, dann ist die Blonde schlichtweg ein bisschen durchgeknallt und leidet an Verfolgungswahn.
Der Zug leerte sich zusehends. Friedrichsberg wurde unruhig.
Nachgucken könnte ich trotzdem einmal.
Er ging in die Richtung, in die Blonde gegangen war und zu der dem Abteil am nächsten gelegenen Toilette.
Leer.
Er ging weiter zur nächsten.
Leer.
Zur übernächsten.
Ebenfalls leer.
Und so weiter.
Leer, leer, alles leer.
Friedrichsberg hastete jetzt mit seinen gut 120 Kilo wieder zurück zu seinem Platz.
Keine Spur von der Blonden. Und jetzt ist ihr Aktenkoffer auch noch weg.
Friedrichsberg war ratlos.
Seltsam. Auch wenn sie sich einen Scherz mit mir erlaubt hat. Sie kann doch nicht einfach so spurlos aus dem Zug verschwinden.
Der Dicke nahm seinen Koffer, stieg aus dem Zug raus auf den Bahnsteig und in die Kälte und suchte mit seinen Blicken den Bahnsteig ab.
Aber nirgendwo auch nur eine Spur von der Blonden im Trenchcoat.
Dafür sah er den verstöpselten Rucksacktouristen aus dem Zug wieder. Doch statt seines Rucksacks trug er eine augenscheinlich reichlich schwere, große Sporttasche geschultert.
Was ist das für ein Fleck?
Am unteren Rand der Sporttasche verfärbte sich zusehends der Stoff dunkel.
Und mit jedem Schritt und jeder Bewegung des Trägers wird der Fleck größer.
Friedrichsberg stutzte und blieb stehen.
So, das gibt's doch nicht. Der Typ hat doch nicht etwa die Blonde vorhin auf der Zugtoilette abgemurkst und schleppt sie jetzt in seiner Sporttasche weg.
Doch schon wurde Friedrichsbergs Aufmerksamkeit abgelenkt.
Der Rasterzopf.
Der junge Mann fuhr gerade auf der Rolltreppe nach oben.
Der hat doch den Trenchcoat von der Blonden. Und in der Hand hält er ihren schwarzen Aktenkoffer.
Friedrichsberg stand fassungslos auf dem kalten Bahnsteig.
Herr Friedrichsberg?
Entschuldigen Sie, aber ich muss...
Alfons Friedrichsberg?
Sind wir uns schon mal begegnet? Es tut mir leid, aber ich muss...
Ich kenne Sie, das muss reichen.
Bitte, ich verstehe nicht recht.
Sie müssen nur wissen, Ihre Geheimnisse sind bei mir sicher. Und wenn Sie mal in Bad Münstereifel sein sollten, dürfen Sie gerne bei mir vorbeischauen. Hier, meine Visitenkarte.
Verdattert schaute Friedrichsberg auf das Kärtchen, das ihm der Mann in die Hand gedrückt hatte.
Rechtsanwalt Dr. Siegfried Burgholder.
Aber Moment mal, Sie sind doch der...
Doch als der Dicke wieder aufschaute, war der Mann wie vom Erdboden verschluckt. Friedrichsberg schaute sich hektisch um.
Der Rastermann und der Rucksacktourist sind auch nicht mehr zu sehen. Mist! Hoffentlich biegt gleich einer um die Ecke und sagt, dass ich auf die versteckte Kamera reingefallen bin.
Und? Biste?
Also von der versteckten Kamera ist keiner mehr aufgetaucht.
Und was hast du weiter unternommen?
Ich habe die Nummer auf der Visitenkarte angerufen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Und sowohl den Namen wie auch den Rechtsanwalt gibt es natürlich nicht unter der Adresse.
Aber die tote Blondine?
Die ist bisher nicht wieder aufgetaucht.
Und der Rastermann und der Rucksacktyp?
Der eine wurde 3 Tage später tot aus der Alster gefischt. Ach. Den anderen fand man 3 Wochen später erschlagen in einem Waldstück.
Aber dem Rechtsanwalt hast du doch direkt gegenüber gestanden.
Naja, ich war so perplex, als der mich ansprach. Und der sah auch so allerweltsmäßig aus. Ich wüsste heute nicht mal mehr, ob der eine Brille getragen hat oder nicht.
Na, Gott sei Dank machst du das nicht beruflich.
Aber an der Geschichte sieht man, es gibt mehr seltsame Dinge, die tödlich enden können, als einem lieb sein kann.
Ja, gut, aber könnten wir bitte wieder zu Kohlenbeck zurückkehren?
Ja, du hast ja recht. Sein Vater hatte ein Familienunternehmen. Das hatte der wiederum von seinem Vater übernommen, der es von seinem Vater hatte. Schrauben. Ja. Und der Vater von Kohlenbeck hat die Firma hochgezogen. Und nach dessen Tod, Sohn erbt, verkauft das ganze Unternehmen mit der Zusage an die Angestellten, dass alles so weitergeht wie bisher. Und was macht die neue Firma? Entlässt alle, verkauft die Maschinen nach China, verramscht das Grundstück an eine sogenannte Entwicklungsgesellschaft und die lässt auf dem Gelände jetzt ein Einkaufserlebnisparadies errichten. Und wer steckt hinter der Entwicklungsgesellschaft?
Kohlenbeck.
Genau, lieber Straten. Erst kickt er die Beschäftigten ohne Sozialplan aus der Firma, vertickt das Tafelsilber und kassiert dann Fördergelder vom Staat für die Entwicklung einer strukturschwachen Region. Alles natürlich abschreibefähig und steuerbegünstigt.
Ja, leider ist Arschlochsein an sich keine Strafe.
Das heißt, dass der für das alles ungeschoren davongekommen ist?
Ah, nicht ganz. Wie ich neulich von seinem Hausarzt erfuhr. Ansgar Kohlbeck hatte nämlich ein schwaches Herz.
Ach.
Also medizinisch gesehen, nicht menschlich. Und vor etwas mehr als 3 Wochen ist Schrauben Kohlbeck dann plötzlich spätabends zu Hause mit einem Herzinfarkt von der großen Bühne abgetreten. Exitos.
Ja, so viel zum Thema ärztliche Schweigepflicht.
Der Kohlbeck hat den bei einem Investment über den Tisch gezogen. Da fühlt sich so ein Arzt plötzlich von seiner Schweigepflicht entbunden.
Ja, und wie ich dich kenne, erzählst du uns das nur, weil du davon ausgehst, dass das kein tragischer Tod war, sondern ein übler Mord.
Richtig, lieber Dahl.
Aber was hat ein möglicher Mord an Kohlenbeck mit dem zusammengebastelten Tier aus dem Wald zu tun?
Meine Überlegung ist folgende. Irgendwer hat diesem schmierigen Typen das Tier abends vors große Wohnzimmerfenster gestellt. Ach. Der guckt raus. In dem Moment wird das Tier angeleuchtet. Kohlenbeck packt sich ans Herz und kippt um. Aus die Maus.
Ach, das ist doch makaber.
Nun, da hat eben jemand an der entscheidenden Stelle etwas nachgeholfen.
Wie bei der Sache mit der Annonce.
In der Tat. Das war eine seltsame Geschichte.
Eigentlich begann alles beim Frühstück am Küchentisch, als Alfons Friedrichsberg in aller Ruhe durch den Anzeigenteil der Tageszeitung blätterte und über ein seltsames Zeitungsinserat gestolpert war.
Toten Opa zu vertrödeln, im Gegenzug Interesse an verstorbener Frau. Ach, jedenfalls mal was anderes als diese ständige Suche Vase, Biete, Schrankwand oder bei den Kontaktanzeigen. Junggebliebener Student 58 sucht Traumfrau aus dem Umkreis Wanne-Eickel.
In den beiden folgenden Wochen erschien die Anzeige wieder.
Vielleicht sollte ich mich mal auf die Anzeige melden.
Doch fühlte sich der Dicke dieser Tage zu träge, um seinen Bau zu verlassen für ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang.
Toten Opa zu vertrödeln. Im Gegenzug Interesse an verstorbener Frau. Also weiß er.
Erst als in der darauffolgenden Woche wieder eine seltsame Anzeige erschien, war es um seine Ruhe endgültig geschehen. Denn diesmal erschien eine Antwort. Jedenfalls interpretierte Friedrichsberg diese seltsame Notiz so.
Interesse an Opa. Treffen nächsten Samstag um 11 auf dem Hafentrödel. Kennzeichen? Blaue Plastiktüte mit Vase. Stillschweigen. Eigentlich hasse ich es ja, im Ramsch andere Leute zu fühlen, aber dieser Trödel verspricht das eine oder andere interessante Fundstück.
Friedrichsberg war schon kurz nach 10 auf dem Hafentrödel.
Die üblichen Stände. Galentant, Nippes, Pferdefanz.
Aber er war nicht zum Stöbern gekommen.
Zu welch seltsamem Schauspiel die beiden Tütenmänner wohl geladen haben. Werde ich gleich 2 Killern dabei zusehen, wie sie sich gegenseitig über den Haufen schießen? Oder geht es nur um einen simplen Tütentausch? Aber was hat das alles dann mit toten Großvätern und eben solchen Gattinnen zu tun? Na, vielleicht befinden sich ja Leichenteile in den Tüten, die unauffällig beseitigt werden sollen. Aber auf einem Flohmarkt? Naja, hier wechselt manchmal Abseitigeres den Besitzer.
Inzwischen war es bereits kurz nach 11.
Eher noch passiert einfach gar nichts.
Entschlossen zu gehen, ließ er seinen Blick ein letztes Mal über den Flohmarkt schweifen. Und da entdeckte er ihn.
Ein altes, kleines, unscheinbares Männchen in einem schweren, grünen Mantel.
Das Männchen schaute sich hektisch um und drehte dabei eine Runde über den Markt. Friedrichsberg folgte ihm in gebührendem Abstand. Nach einer weiteren Runde verließ das Männchen den Flohmarkt und machte sich auf den Weg zur Straßenbahnhaltestelle. Dort setzte es sich auf einen der Sitzplätze im Wartehäuschen.
Außer mir ist ihm niemand gefolgt. Schon mal gar keine blaue Plastiktüte mit Vase.
Alfons Friedrichsberg ließ sich geräuschvoll neben dem Männchen auf die Sitzbank sinken.
Na, sagen Sie mal, Sie haben ja ein ganz ordentliches Tempo drauf. Respekt.
Herr Eggert, sind Sie das?
Sehe ich so aus.
Friedrichsberg fischte eine Zigarre hervor, setzte seinen Herrenlutscher in Brand und paffte genießerisch.
Ich habe doch nichts dagegen.
Ich bin Asthmatiker.
Na, immer noch besser als Veganer. Dann atmen Sie mal bitte hübsch an meiner Zigarre vorbei, sonst werden Sie das hier ja wohl nicht überleben, oder?
Was wollen Sie von mir? Wer sind Sie?
Zunächst einmal das Biografische. Mein Name ist Alfons Friedrichsberg. Das sollte genügen. Mehr weiß ich über mich manchmal auch nicht. Und zu dem Grund, warum ich Sie hier so salopp anquatsche. Ich bin hier, weil ich in der Zeitung über Ihr Inserat gestolpert bin. Ich habe dann die knappe Korrespondenz verfolgen dürfen und war brennend daran interessiert, wer hinter toten Opas, Eheweibern und blauen Tüten nebst Vasen steckt. So, ich habe jetzt genug geplaudert. Jetzt sind Sie dran. Und wenn Sie mir nicht bald berichten, worum es hier eigentlich geht, dann schleppe ich Sie in eine Raucherkneipe. Da werden Sie ganz schnell gesprächig. Das kann ich Ihnen aber flüstern.
Haben Sie Zeit mitgebracht? Hm.
Solange die Zigarre hält.
Das ist eine lange Geschichte. Sie geht 40 Jahre in die Vergangenheit zurück.
Oh, Heimatland.
Ich heiße Karl Hofgarten. Ich war Beamter beim Finanzamt. Und ich lebe seit vielen Jahren alleine. Und das in einer viel zu großen Villa.
Oh, na und?
Nein, das ist ein wichtiger Aspekt in meiner Geschichte. Schon als kleines Kind wünschte ich mir, in einer Villa aufzuwachsen. Mit großem Grundstück, viel Rasen, Blumen, Bäumen. Ich stamme aus einfachen Verhältnissen. Musste mit meinem kleinen Bruder in Kindertagen in einem Zimmer hausen. Bis ich endlich daheim auszog, um in den Staatsdienst zu treten. Ich habe mich hochgearbeitet, Schulung nach Schulung gemacht, denn mir sollte es einst besser gehen. Und eines Tages las ich in der Zeitung, ganz klein und schmal gesetzt, ein Inserat. Villa zu verschenken. Entsorgung störrischen Inhalts Voraussetzung.
Oh, fast so schön wie Ihr Inserat. Aber welcher Villeninhalt sollte entsorgt werden? Störrisch sind ja nicht nur Esel.
Genau so ist es. Ich dachte zuerst, vielleicht ein störrischer Mieter oder andere Parasiten, die sich häuslich eingenistet haben, so Käfer, Mäuse oder Schlangen. Jedenfalls habe ich ein paar Tage später den Inserenten in einer Kneipe getroffen.
Und dann stellte sich heraus, dass sie etwas Größeres als ein paar Mäuse oder Kakerlaken entsorgen sollten.
Ja, und er meinte das vollkommen ernst. Ich sollte jemanden für ihn umbringen.
Und im Gegenzug würden Sie dann seine Villa bekommen?
Ja. Der Mann, dessen Frau ich töten sollte, hieß oder heißt Lothar Eggert.
Ah.
Ja, er hatte eine Geliebte und wollte mit ihr über alle Berge. Und da war ihm die Gattin halt im Wege. Denn Eggerts Frau hatte von Haus aus Geld an den Füßen. Er war ein armer Habenichts. Und deshalb kam für ihn eine reguläre Scheidung auch nicht in Frage. Also dachte er, es sei die beste Idee, jemanden mit der Beseitigung seiner Frau zu beauftragen und sich selbst für den Tatzeitraum ein hieb- und stichfestes Alibi zu verschaffen. Und das hätte ja auch geklappt. Er war an dem Abend mit sämtlichen Honoratioren der Stadt im Theater. Opernpremiere mit anschließendem geselligen Beisammensein. Ja, die Feier ging bis kurz nach Mitternacht und so lange wich er dem Bürgermeister nicht von der Seite. Und quatschte auch sonst alle voll, dass man sich nur ja an ihn erinnerte. Und in diesen 4 Stunden sollte ich seine Frau erschießen.
Und wie haben Sie das angestellt?
Es war ein Mittwochabend. Und mittwochs ging sie immer zum Lesekreis von 7 bis 9. Und da die Damen sich nicht unweit von ihrem Zuhause trafen, machte sie den Weg wohl immer zu Fuß. Und auf ihrem Nachhauseweg sollte ich sie dann erschießen.
Gestatten Sie mir eine Zwischenfrage.
Ja.
Finanzbeamte sind in diesem Land ja noch nicht von Staats wegen mit einer Wumme ausgerüstet. Wo hatten Sie die her? Auch per Inserat gefunden?
Nein, von Eggert persönlich.
Aha.
Er hatte mir bei unserem ersten Treffen die Waffe zugesteckt und gesagt, dass es damit passieren soll. Und nach der Tat sollte ich die Waffe dann entsorgen.
Und? Haben Sie es getan?
Nein, ich habe sie immer noch. Ich habe damit ja auch niemanden umgebracht.
Was? Moment, ich dachte,
Sie dachten doch nicht allen Ernstes, dass Sie neben einem Mörder sitzen.
Naja, zwischenzeitlich doch. Ihre kleine Geschichte wies ein wenig in diese Richtung.
Nein, nein, ganz so lief es dann doch nicht.
Da bin ich jetzt aber mal gespannt.
Ich beobachtete die Frau von Eggert und auf dem Rückweg von ihrem Lesekreis bin ich ihr gefolgt. Doch sie bemerkte mich irgendwann und stellte mich. Da hätte ich sie noch erschießen können. Aber im Angesicht meines potenziellen Opfers war mir plötzlich klar, dass ich nie und nimmer zum Mörder tauge.
Ja, und dann? Haben Sie das weitergesucht?
Nein, ich habe mit ihr geredet.
Sie haben was?
Wir sind in eine Kneipe gegangen.
Natürlich.
Ja, und da habe ich ihr da erzählt, dass ihr Mann mich beauftragt hat, sie umzubringen.
Aha.
Sie war entsetzt, aber auch begeistert.
Wieso das denn?
Der Vater von Frau Eggert war einige Monate vorher verstorben. Das war anscheinend ein scheußlicher Jagdunfall. Von dem waren nur noch Reste übrig geblieben. Naja, der hatte ein großes Unternehmen geführt, aber die Geschäfte liefen die letzten Jahre nicht mehr gut. Eher schon katastrophal. Und die Firma war hoch verschuldet. Sie hatte das Erbe aber schon angenommen und so fielen jetzt die Schulden auf sie. Frau Eggert war finanziell ruiniert.
Und sie war von der Idee ihres theoretischen Todes begeistert, weil sie damit ihren ungeliebten Mann und auch ihre Schulden los gewesen wäre und ebenfalls neu irgendwo anders hätte anfangen können.
Sie haben es auf den Punkt genau getroffen.
Haha, wie ging die Geschichte denn nun aus?
Ja, Frau Eggert und ich fassten einen Plan.
Da bin ich aber gespannt.
Als Herr Eggert nachts nach Hause kam, war er natürlich geschockt, dass seine Frau im Bett lag, lebend. Am nächsten Morgen erzählte sie ihm, dass sie sich unwohl gefühlt hatte am Abend vorher und deswegen nicht zum Lesekreis gegangen sei. Als seine Frau das Haus für Besorgungen verlassen hatte, rief Eggert mich an. Er wollte die ganze Sache immer noch so schnell wie möglich hinter sich bringen. Und deswegen schlug er ein Treffen schon für die kommende Nacht vor. Um 23.30 Uhr im Stadtwald, auf einer bestimmten Lichtung. Und da bin ich dann nachts um 22:45 hin. Die beiden Eggerts waren noch nicht da, die kamen erst um kurz nach 23:30. Frau Eggert spielte ihre Rolle gut, die einer Frau voller Todesangst. Ich stellte mich also mit der Waffe vor Frau Eggert. Lothar entfernte sich, ich denke so etwas über 20 Meter, vielleicht auch 30, keine Ahnung. Ich bedeutete Frau Eggert irgendwann, auf die Knie zu gehen, was sie auch tat. Ich zielte auf ihren Kopf. Herr Friedrichsberg, Sie können mir glauben, so schlecht ist es mir noch nie in meinem Leben gegangen. Und dann schoss ich von oben herab in Richtung von Frau Eggert. Aber einen guten Meter daneben. Der Schuss ertönte in die Stille der Nacht hinein. Die Kugel ging in den Waldboden. Und Frau Eggert sackte in sich zusammen.
Und was machte Herr Eggert?
Der hatte sich, bevor ich vermeintlich auf seine Frau geschossen hatte, umgedreht und war danach abgehauen.
Und Sie?
Ich blieb noch eine Weile so stehen. Ich wartete etwas. Dann bin ich auch gegangen. Frau Eggert habe ich dort zurückgelassen, nachdem sie mir zu verstehen gegeben hatte, dass alles in Ordnung sei.
Wow, nicht schlecht. Und Herr Eggert?
Ja, von dem hörte ich auch eine Weile lang nichts. Dann nahm er zu mir Kontakt auf. Zum einen, weil er nichts von der Polizei gehört hatte. Ich teilte ihm mit, dass ich seine Frau in eine Plastikplane gewickelt, mit Steinen beschwert und sie dann in einem nahegelegenen See versenkt hätte. Er war zufrieden. Er überschrieb mir die Villa und seitdem lebe ich darin.
Aber was ist denn nun mit Herrn Eggert?
Ja, der ist mit seiner Geliebten weg. Ich habe auch nie wieder etwas von ihm gehört.
Dann ist doch alles paletti.
Ja, so weit, so gut. Aber letztens fügte sich der Geschichte ein weiteres Kapitel zu.
Ah, die Eggerts tauchten wieder auf?
Nicht ganz.
Wie denn? Nur halb?
Jetzt warten Sie es doch ab. Ich hatte einen Rohrbruch und als ich das Wasser abstellen wollte, habe ich einen Verschlag entdeckt, der mir bis dahin nie aufgefallen war. Allerdings hatte ich bis dahin auch nie einen Grund, in den Versorgungsschacht zu klettern. Jedenfalls habe ich den Verschlag geöffnet.
Ja und? Was war darin?
Vergessene Konservenbüchsen, teilweise mit Obst, einige mit Gurken.
Gurken? Interessant.
Und ein menschliches Skelett in vollem Jägerornat.
Nein.
Sie können sich kaum vorstellen, wie ich erschreckt bin.
Ja sicher, kein schlechtes Überraschungsei. Und? Das ist jetzt der Tote, für den Sie ein Entrümpelungsunternehmen suchen?
Bei dem Toten lag ein Portemonnaie mit all seinen Papieren drin.
Ja, und?
Es war, Der alte Eggert.
Nein.
Doch, der Vater von Frau Gisela Eggert. Eggert hatte den Namen seiner Frau angenommen, das habe ich eben vergessen zu sagen. Und bevor die Eggert erben konnte, oder musste, je nachdem, wie man es sieht, war ihr Vater eine Zeit verschwunden. Der Vater war weit über 80, aber immer noch passionierter Jäger. Und von einem seiner Jagdausflüge ist er nicht mehr zurückgekehrt. Hut, Mantel, Gewehr, Reste seines Proviants und eine Menge Blut hat man neben seinem Hochstand gefunden. Und alles war von Wildschweinen zerwühlt. Das war der Jagdunfall, von dem ich eben erzählt habe. Und der war gar keiner.
Ach, alles also nur eine Inszenierung.
Richtig. 3 Monate hat die Staatsanwaltschaft gewartet und ihn dann für tot erklärt.
Ah, man dachte also, eine rotte Sau hätte ihn sich geholt.
So was in der Art.
Aber in Wirklichkeit lag er erschossen in dem Verschlag. Tot unter Gurken. Ah, eine interessante Geschichte. Für die Staatsanwaltschaft sind Sie der prädestinierte Doppelmörder.
Oh.
Erst bringen Sie den Alten um, dann seine Tochter und sitzen dann gemütlich in deren übrigem Erbe. Das Ganze ist doch recht geschickt eingefädelt.
Deshalb habe ich doch das Inserat aufgegeben. Ich wollte Eggert aufstören und ihn damit konfrontieren, dass seine angeblich verstorbene Frau gar nicht tot ist und somit sein perfider Plan gescheitert ist.
Friedrichsberg erhob sich schwerfällig und streckte seinen dicken Bauch aus.
Ah, und tatsächlich meldet sich Eggert auf ihr Inserat. Er scheint aber nicht auf dem Trödel. Jedenfalls nicht so, dass wir ihn hätten entdecken können.
Was machen wir jetzt?
Wir machen nichts, weil es gar kein Wir gibt. Nur ein Sie und ein Ich. Sie warten hier offensichtlich auf die Straßenbahn und ich gehe nach Hause. Schließlich kenne ich jetzt die Geschichte und mehr interessiert mich nicht.
Ja, aber Sie können mich doch nicht allein lassen mit all dem.
Ihnen geht die Muffe, was? Hätten den Toten besser einfach ruhen lassen.
Mit einer Leiche im Haus, das halte ich nicht aus.
Sie hätten einfach zur Polizei gehen und denen die Geschichte erzählen sollen. Nach einer Weile Untersuchungshaft wären die schon drauf gekommen, dass etwas Wahres an ihrer Geschichte ist.
Das Risiko kann ich nicht eingehen. Bei der dünnen Personaldecke bei Polizei und Gericht kann sowas auch leicht mal ein paar Jahre dauern.
Ja, stimmt.
Und wenn Eggert untergetaucht ist, nehmen die am Ende lieber mich, als gar keinen Täter präsentieren zu können. Der lieben Aufklärungsstatistik wegen.
Ah, haha, ich sehe einen Mann mit Amtserfahrung.
Ja.
Aber soll ich Ihnen was sagen? Wenn Lothar Eggert Kontakt zu Ihnen aufgenommen hat, dann hat er Angst, dass Sie ihm vielleicht doch was ans Leder flicken könnten. Und aus dem Wald wissen wir, dass angeschossene Keiler die gefährlichsten sind.
Was meinen Sie?
Ja, war nur eine Metapher. Kam mir wegen dem alten Eggert in den Sinn. Vielleicht gibt es ja doch noch eine interessante Wendung in dem Fall.
Also ich verstehe gar nichts mehr.
Ich habe es mir gerade anders überlegt. Es gibt doch ein Wir. Und dieses Wir fährt jetzt gemeinsam zu Ihrer Villa. Und dann schaue ich mich da mal um. Nur noch eine Frage. Haben Sie Kontakt zu Frau Eggert?
Wir schreiben uns Weihnachtskarten. Und ich habe eine Telefonnummer für den Notfall von ihr.
Ja, und den haben wir jetzt.
Wen?
Den Notfall.
Ah.
Sie sollten sie dringend gleich mal anrufen.
Ja, gut.
Als sie an der ehemaligen Eggertschen Villa ankamen, war es bereits dunkel geworden. Ein kalter Wind pfiff um das Gemäuer. Das kleine Männlein in dem zu großen Mantel schloss das mächtige Eingangsportal auf.
So.
Er trat vor in die großzügige Eingangshalle, um das Licht einzuschalten. Friedrichsberg wartete geduldig auf den Außenstufen.
Einen schönen guten Abend, Herr Hofgarten.
Ein Mann mit einem gezückten Revolver saß in einem Sessel in der Eingangshalle und richtete ihn auf sein Gegenüber.
Eggert, Sie? Was soll das? Nehmen Sie die Waffe runter.
Was das soll, sollte ich eher Sie fragen. Es war doch alles so schön eingerichtet. Warum mussten Sie diese himmlische Ruhe stören?
Weil man mit Toten im Haus so schlecht schläft.
Was?
Der Dicke hatte sich aus dem Dunkel gelöst und war nun ebenfalls in die hell erleuchtete Eingangshalle getreten.
Wer zum Teufel sind Sie?
Alfons Friedrichsberg, Geschichtensammler.
Schade für Sie, Herr Friedrichsberg. Das wird wohl Ihre letzte Geschichte sein.
Da wäre ich mir nicht so sicher, Lothar.
Gisela?
In die Eingangshalle schritt nun mit sicherem Gang Gisela Eggert.
Das ist unmöglich. Das kann nicht wahr sein.
Doch, das ist wirklich und überaus wahr.
Das gibt es nicht. Gisela, du bist doch tot. Tot. Seit 40 Jahren bist du tot.
Du dreckiger, schäbiger, kleiner Mörder. Ich habe all die Jahre gedacht, dass mit dem Jagdunfall etwas nicht stimmt. Aber,
ja, aber
sowas, damit kommst du nicht durch. Du hast Papa ermordet und mich wolltest du auch umbringen.
Ich habe doch gesehen, wie Sie, Herr Hofgarten, damals Meine Frau, ich habe das doch gesehen. Ich war doch dabei.
Sie haben nur das gesehen, was Sie sehen wollten und sollten. Erlauben Sie mir zu bemerken, Sie haben ziemlich schlechte Karten. Wir haben hier den, den Sie beauftragt haben, Ihre Frau umzubringen. Wir haben Ihre eigentlich tote Frau, die das bestätigen kann. Wir haben Ihren toten Schwiegervater und wir haben jetzt die Waffe mit Ihren Fingerabdrücken drauf, mit der Sie Ihren Schwiegervater damals erschossen haben. Also, ich an Ihrer Stelle wäre jetzt verzweifelt. Machen wir das nur ganz nebenbei.
Vergessen Sie nicht, dass ich besagte Waffe gerade auf Sie richte. An Ihrer Stelle wäre ich jetzt verzweifelt als ich. Auch das nur ganz nebenbei.
Plötzlich sprang Gisela Eggert auf ihren Ex-Mann zu.
Gisela, lass los!
Du Schock!
Die beiden Ex-Eheleute rangen so heftig miteinander, als läge ihre Trennung nicht schon Dekaden zurück. Und ehe Friedrichsberg eingreifen konnte, war es auch schon passiert. Ein Schuss hatte sich in dem wilden Tumult gelöst. Die beiden Eheleute hielten abrupt inne, schauten sich Nasenspitze an Nasenspitze aus weit aufgerissenen Augen an. Dann sank Lothar Eggert langsam in sich zusammen, während seine Frau noch den rauchenden Revolver in der zitternden Hand hielt.
So, du Scheusal. Das war für Papa.
Ach, Töchterliebe. Ewig traulich, auch nach 40 Jahren.
Ach du Scheiße. Was machen wir jetzt?
Das ist nicht mehr mein Problem. Eine Tote, die einen Mörder umbringt, der einem verhinderten Auftragskiller einen Mord in die Schuhe schieben will, den der Tote vor 40 Jahren selbst verübt hat? Ha, das sind Familienangelegenheiten, in die ich mich nicht einmischen möchte. Aber wenn Sie einen Tipp von mir haben wollen, Hofgarten, dann ziehen Sie lieber wieder zurück in eine Etagenwohnung. Solche Gemäuer hier beherbergen doch immer böse Überraschungen.
Unbemerkt war Frau Eggert wieder in die Nacht hinausgeschlüpft. Wahrscheinlich würde sie Karl keine weiteren Weihnachtskarten mehr schreiben. Und die Telefonnummer würde wohl auch bald gelöscht sein. Gisela Eggert blieb verschwunden.
Hast du denn noch mal was von diesem Karl gehört?
Nein, aber er lebt immer noch in der Villa.
Ach.
Wird den Eggert zu dem Schwiegerpapa gepackt haben und musste sich wohl daran gewöhnen, mit zwei Toten in der Bude zu leben. Aber sind ja eigentlich auch eher stille Nachbarn.
Da ist was dran.
Wie makaber. Und der Eggert wurde nicht vermisst?
Doch, lieber Straten. Nach dem hat die Polizei noch eine ganze Zeit gesucht. Aber da ja keine Spur zu dem Männlein in der Villa führte, ist er jetzt dort eine Karteileiche.
Dass du aus jedem Wort noch was Gruseliges drehen musst. Ja. Karteileiche.
Bitte.
Aber jetzt mal zurück zu unserem Fall hier. Mhm. Ist dieser Typ, dieser Ansgar Kohlenbeck, wirklich einen Mord wert?
Also wer ihn kennengelernt hat, wird die Frage klar mit Ja beantworten. Die Polizei geht von einem natürlichen Tod aus, wie so oft und wie so gerne. Schön schnell die Akten zu machen. Ich habe da eine andere Theorie, weil alles so schön zusammenpasst.
Ja, und wer war es demnach?
Die hübsche Gattin des Verblichenen.
Ach. Ja, aber hatte der nicht genug andere Feinde?
Das schon, mein lieber Dahl, aber keinen, der ihn so viele Jahre aushalten musste. Stell dir mal vor, jede Nacht neben dem einschlafen zu müssen.
Oh, Gott behüte.
Nee. Für sie war es auch am einfachsten, das Ungetüm auf der Veranda zu platzieren und das Licht im rechten Moment anzuknipsen.
Perfide. Aber dieses Ungetüm kann unmöglich jemand alleine aufstellen, schon gar keine Frau.
Hat sie auch nicht.
Wie?
Eine alte Schulfreundin hat ihr geholfen.
Eine alte Schulfreundin? Warum sollte die das tun?
Ja, außerdem gibt es wirklich genug andere, die auch ein Motiv gehabt hätten.
Zum Beispiel Kohlenbecks ehemaliger Kompagnon.
Ja, den hat er vor gar nicht allzu langer Zeit geschasst. Der ist bestimmt stinkwütend auf ihn.
Stinkwütend ist vielleicht noch zu nett ausgedrückt. Denn der ist voller Hass völlig durchgedreht. Hat das Büro von Kohlenbeck zu Kleinholz zerlegt und beinahe das ganze Gebäude abgefackelt.
Und was ist mit dem dann passiert?
Ja, den haben sie natürlich weggesperrt. Sitzt seit 3 Monaten in der geschlossenen.
Ja, und damit kommt der auch nicht als Täter in Frage.
Sehr richtig, lieber Dahl. Aber dessen Frau.
Ach, und wer ist das schon wieder?
Das ist die besagte alte Schulfreundin von Kohlenbecks Gattin. Daher kannten sich auch Kohlenbeck und sein Kompagnon. Und deshalb hilft die Freundin der Gattin dann gerne bei der Beseitigung von diesem Scheusal.
Sag mal, woher kennst du denn das ganze Beziehungsgeflecht, Alfons? Das stand ja nicht in der Bunten.
Von der alten Büttner. Und die hat's von ihrer Nachbarin. Die putzt nämlich beim Hausarzt von Kohlenbeck.
Also wenn ich gewusst hätte, dass es so schlecht um die ärztliche Schweigepflicht bestellt ist.
Ja, aber wieso kann so eine zierliche, aparte und hübsche Frau wie die von Kohlenbeck überhaupt so etwas Schreckliches zusammenbauen? Das lernt man doch nicht in einem Nachmittagskurs in der VHS.
Nein, ich habe mit meinem alten Kumpel Theo gesprochen. Und der ist ja im Pfarrgemeinderat.
und hat am Sonntagmorgen mit dem Pfarrer gesprochen. Der kennt die Familie von Frau Kohlenbeck seit vielen Jahren.
Was, die Pfaffen plaudern auch? Kann man denn keinem mehr was anvertrauen?
Ja, und was hat der Pfarrer nun getratscht?
Dass der Vater von der Kohlenbeck Tierpräparator war.
Ach nee.
Da hat sie es also her. Genau. Jäger und Sammler der Gatte, Bastlerin und Mörderin die Gattin. Ja. Nette Familienverhältnisse. Kann man denn die Dame überführen?
Ja, weiß nicht. Nur so viel, dass ihr Mordinstrument, also das präparierte Tierungetüm, jetzt im Heimatmuseum steht, wird denen mit Sicherheit nicht gefallen. Man wird bestimmt DNA-Spuren der beiden Frauen daran finden.
Was kein Beweis für den Mord an Kohlenbeck ist.
Das nicht, aber ein Hinweis. Stimmt. Sollte also in nahegelegener Zeit im Heimatmuseum eingebrochen und das Tier entwendet werden, können wir davon ausgehen, dass die beiden Damen dahinter stecken. So bitte, wer nimmt die erste Gabel vom Wildschweinkopf? Oh ja. Also ich meine vom Bäckchen. Gute Dienste hat er ja getan.
Was? Wie habe ich das zu verstehen? Der ist nicht von der Yacht. Das ist das Fleisch von dem Ding aus dem Heimatmuseum.
Oh, wer weiß. Wer weiß, wie viele Köche schon Mordwerkzeuge verarbeitet haben. Denk an die berühmte gefrorene Lammkeule. Also, wer weiß. Und wer will das überhaupt so genau wissen?
Ich glaube, mir wird schlecht.
Freunde, es ist mein Schwein und es kommt aus der Eifel. Keine Sorge. Zum Wohl.
Ach, wohl sein.
Wohl sein.
Er hat nicht gewonnen.
Tod unter Gurken. Kriminalgrotesken von Kai Magnus Ding. Folge 2. Fein Gemetzeltes. Mit Bastian Pastewka, Jochen Malmsheimer, Annette Frier und Kai Magnus Ding. Ton und Technik: Theresia Singer, Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz: Konstanze Renner. Regie: Leonhard Koppelmann. Dramaturgie: Eckehard Skorupa.
Gestern Nacht ist in das Heimatmuseum eingebrochen worden. Neben diversen Ausstellungsstücken wie Vasen, Bildern und Schmuck ist auch ein Tierpräparat entwendet worden. Sachdienliche Hinweise, die zum Ergreifen der Täter beitragen, melden Sie bitte der Polizei.
Produktion Südwestrundfunk zusammen mit dem Hörverlag 2017.
Das ist Pepe.
Hallo. Dein Essen steht schon da.
Und das bin ich, Nathalie. Ich lebe quasi in einer WG mit Pepe und Tabo.
Fein aufgepasst, Tabo.
Mit Tieren zu sprechen, scheint die Menschheit zu unterteilen wie eine Vorliebe für oder eine Abneigung gegen Koriander. Es gibt diejenigen, die mit Tieren sprechen, und es gibt diejenigen, die nie mit Tieren sprechen.
Als wir mal im Sommer ein Eichhörnchen in der Wohnung hatten und meine Frau entdeckt das Tier und fängt an, mit ihm zu reden. Also ich hätte es einfach rausgescheucht. Was machst du denn hier?
Ich möchte herausfinden, warum sich manche Menschen mit Tieren so gut verstehen können, obwohl sie nicht dieselbe Sprache sprechen.
Ja, guck, genau.
Also meistens.
Das ist nur kurze Hallo, wie geht es dir? Also so Kontaktaufnahme.
Ich zeige euch Lebensgeschichten, die mich bewegt haben, weil sie von einer ganz besonderen Beziehung zwischen Menschen und Tieren erzählen.
Als Noni geboren wurde und so das erste Jahr, die ersten 2 Jahre vielleicht, da habe ich dann auch begriffen, dass er mir quasi alles Wichtige beibringt, was ich für die Welt da draußen wissen muss. Das, was die Schule nicht konnte. Also, ich habe durch ihn gelernt, wer ich eigentlich bin.
Gunnar, geh! Ich will aber nicht, dass du mitfährst. Gunnar, geh! Warte ab! Nein!
Mit Tieren sprechen. 7 Folgen in der ARD-Audiothek.